Ja, hallo, ich begrüße euch zum Open Multi Sacklang und heute ist es also wirklich Multi. Es sind also noch zwei Sacklang-Lehrer, Lehrerinnen dazugekommen. Ja, ich stelle sie euch gerade vor, vielleicht kennt ihr sie auch, aber vielleicht nicht alle. Das ist die Manichkala, ist aus der Schweiz. Heute, gestern Nachmittag angekommen, heute hast du auch noch eine Veranstaltung hier später und morgen auch. Nabia? Satzanlehrer und Heiler, würde ich sagen, hier aus dem Frankfurter Raum, aus Offenbach. Nabala, hier ganz aus der Nähe, Satzanlehrer, Uwe, in Lilienthal. Was soll ich dir sagen? Ich fand dein Satzan gestern ganz toll. Oder? Viel mehr weiß ich nicht über dich.
Das ist doch alles, was du wissen musst.
Drama der Stille, wo ich immer die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, dass ich was von dir hören werde heute.
Wenn jetzt Wasser wieder ausgeht.
Christine, du kommst mehr aus der Heilungsrichtung, also vom Heilen her, habe ich bis jetzt so verstanden.
Bin ein Heiler, der kein Heiler ist.
Ah ja, okay, gut. Sophia, hallo, du bist auch da, schön. Das hat sich jetzt heute Morgen spontan ergeben, dass sie auch mit vorne sitzt. Satzanlehrerin aus dem Stuttgarter Raum. Patrick Eigner ist Autor für spirituelle Bücher, allerdings nicht direkt über Spiritualität, sondern eigentlich schreibst du Geschichten, ne?
Kann man das sagen? Geschichten.
Geschichten in den Raum ist für Spiritualität. Gut. Und
das kann ich auch. Also, ja auch.
Das soll jetzt also so ablaufen, dass wir einfach schauen, was passiert. Ihr könnt Fragen stellen. Wenn ihr jemanden für vorne speziell adressieren wollt, dann bitte sagt es dabei, an wen ihr die Frage stellt oder an mehrere oder an alle, wie es für euch kommt. Wir haben hier das Mikrofon, können wir rumgehen, für diejenigen, die Fragen stellen. Und ja, ihr müsst euch die Mikrofone austauschen. Nichts mehr einstellen, an sich mehr verstellen, ein Mikrofon, weil das macht ein sehr schönes Geräusch.
Aber ich finde, die waren dann alle wach gestern, oder?
Nicht über das Mikrofon
steht. Die Aufnahme ist
okay. Also ich würde gerne was fragen, weil ich jetzt einige von euch ja kenne. Ich wollte fragen, wie euer Erleben ist. Seid ihr jetzt Satzang gibt oder seid ihr euch als erwacht bezeichnet? Wie ihr das mit dem Ich erlebt habt. Ob ihr da was dazu sagen könnt, also vielleicht auch mehrere. Ja.
Das ist eine Frage, die man so eigentlich gar nicht beantworten kann. Denn
es gibt niemanden, der erwacht sein könnte. Das, was erwacht, ist nicht eine Person, ist nicht der Verstand. Was erwacht, ist ein Bewusstsein zu sich selbst. Und was bleibt, ist die äußere Form. Ich selber hatte eine Zeit, wo ich sehr viel Demotivation erfahren hatte, weil da keiner mehr war. Es war eine Zeit, die eher einer Depression glich und sehr einsam und alles andere als Bliss. Der Gang durch die Wüste, wie auch immer, Worte fehlen mir. Das war nicht nur einmal der Fall. Bei jedem Mal, wo ich tiefer rutschte, oder es tiefer rutschte, schien die innere Hölle wieder loszugehen. Die Hölle, die daraus bestand, dass der Verstand weiter tickt und denkt, ja, da ist ja gar kein Halt mehr. Die Strukturen fallen weg. Ein Fall ins, also wie vom Hochhaus 20. Stock, fallen ins Nichts. Und man weiß nicht, ob der Fallschirm aufgeht. So interpretiert der Verstand das. Es kommt dann die Integration, auch zu leben. So ist es zumindest für mich. Und den Verstand einfach plappern zu lassen. Bloß wurde mir zudem alles Äußere weggenommen, was ich früher Praxis nannte, verschwand. Existenz verschwand. Jobs gab es aber auch keine. Also wurde ich aufgefordert, mich im Leben noch tiefer fallen zu lassen und zu vertrauen, es wirklich in die Praxis umzusetzen. Was das letzte Jahr sich als Tauschhandel ergeben hat und das Leben wundervoll für mich sorgt. Das eine Leben, das ich bin, das eine Leben, das du bist, das wir alle sind, die Erfahrung, dass es nicht mein Leben und dein Leben gibt, sondern nur ein Leben. Überlebensangst verschwindet. Der Suchende hat schon lange aufgehört. Ich könnte mich eher wie eine Marionette bezeichnen. Eine Marionette, die dem Leben dienstbar ist. Inzwischen integriert. Es ist sehr entspannend, weil eigentlich nichts getan werden muss. Das Nichtwissen ist immer noch da. Manchmal weiß ich nur ein oder zwei Wochen im Voraus, was geschieht, was das Leben mit mir möchte. Darin lasse ich mich immer tiefer fallen. Dienstbar für das eine Leben.
Sie können auch gerne was dazu sagen. Beim Erwachen wird gesehen, das, was immer ist. Also nicht die Sachen, die erscheinen können, wie die Erde oder der Patrick oder ihr, sondern es wird gesehen, das, was immer ist. Und dann kommt man auf den Gedanken als erstes und möchte auf das, was immer ist, das Ich setzen. Also möchte sagen, ich bin das. Ja. Aber ich bin das ist nicht wahr, weil das, was immer ist, ist kein Ich. Ja. Es ist ohne irgendeine Art von Beobachter. Ja. Alles andere, was man so sehen kann, braucht immer einen Beobachter dazu. Aber das, was da erwacht, was ich das Tote Reich nenne, das hat keinen Beobachter, es ist einfach nur. Ja. Also kann man da das Ich nicht mehr hinsetzen. Und auf die alte Person kann man das Ich auch nicht mehr hinsetzen. Und da läuft diese Ich-Idee total in der Gegend rum und findet nichts mehr, wo sie drauf kann. Also man kann so Ego spielen weiterhin. Also dieses Auto, diese Vorstellung des Egos ist immer da. Kann man immer nutzen. Aber das Ich findet keinen Platz mehr. Na, und darum ist es letztendlich irgendwann mal zerhackt. Na, weil man möchte zu irgendwas Ich sagen. Also es muss möglich sein, dass im Universum oder sonst irgendwo irgendwas ist. Das Ich. Wo ich sagen kann, das bin ich. Na, und es geht nicht mehr. Du kriegst es da nicht unter und da nicht unter. Das, was ist, dieses, was beim Erwachen erscheint oder was dann dadurch sichtbar wird, das ist kein Ich. Und das andere ist danach nur noch eine Lachnummer davon. Also es eskaliert der Gedanke, dass irgendwas Ich sein könnte. Dass die Ich-Idee eine Entsprechung auf irgendwo in der Realität haben könnte. Und das ist total furchtbar. Weil zu sagen, ich bin das, ich bin das eine, ich bin, das ist ja schön. Dann kriege ich mein Ego noch irgendwo aufgeräumt. Und dann ist es vorbei. Dann kann ich dann Märchen erzählen irgendwie. Und dann suche ich mal wieder, ich bin auf der relativen Ebene und hol mir dann, bastel mir dann mühevoll irgend so ein Ich zusammen oder so. Ne? Aber da ist keins. Also Ego kann gespielt werden. Ne? Das ist einfach so ein Spiel. Aber ein richtiges Ich-Gefühl, das zerhackt, würde ich sagen.
Klingt ja nicht so attraktiv für einen normalen Menschen. Frage ich mich, will ich dahin?
Garantiert nicht.
Hundertprozentig nicht. Weil sonst gäbe es ja dieses Spiel nicht. Satzung Lehrer, Satzung Schüler. Ja, und deshalb lieben wir es. So viel es ist.
Aber du brauchst keine Bedenken haben, es weckt dich eh keiner. Auf uns hat irgendwer gefragt. Da wird man einfach mal nicht zerschossen. Da denkt man rum.
Ja. Und du kannst es auch nicht machen. Und du kannst es auch nirgends bekommen oder dich dafür anstrengen. Das passiert oder nicht?
Ja, also anstrengen kannst dich schon. Aber es kommt vielleicht nicht das dabei raus, was du machst.
Also entspannen, gucken, was passiert.
Ich weiß nicht, ob du gerade entspannen kannst, genau. Wenn du das zum nächsten Konzept machst, dann ist das schrecklich, wenn man dann mal verspannt ist. Scheiße, ich muss mich schon wieder entspannen, ich bin schon wieder verspannt. Ja, so reich ist ja nie, wenn ich die ganze Zeit so verspannt bin. Ja.
natürlich kann man sagen, du kannst dich entspannen, du kannst dich zurücklehnen. Ja, da läuft einfach sowieso der Film ab und mit dem hast du nichts zu tun. Aber ob du dich dann entspannen kannst, ist die zweite Frage. Ja, das wieder als Konzept zu nutzen, ja, um einfach davonzulaufen von dem, was gerade wirklich ist, ist das, was dann passieren kann, aber auch nicht muss. Also zu spüren, wie es einfach gerade anspürt. Und dann kannst du schauen, ob du in dem, wie es gerade anspürst, entspannen kannst. Und wie ist es gerade?
Kann nicht einsortiert werden.
Okay, vielleicht muss es das auch gar nicht. Magst du leer schauen oder mit?
Mit, okay.
Okay.
Entspannen ist so ein komisches Wort. Eigentlich wollen wir alle entspannen. Oder der Verstand möchte entspannen. Aber das stimmt gar nicht. Wir wollen eigentlich lebendig sein und Action und dass was los ist und das, was passiert. Deshalb ist es mit dem Entspannen, ich muss entspannen, auch irgendwie so eine Verwirrung. Ja, so ein Mantra. Entspann dich. Nö, sei lebendig. Sei mit dem, was ist. Wenn es Entspannung ist, fein. Aber dieses, ich bin spirituell, ich muss jetzt entspannt sein. Wir fordern euch auf, seid nicht entspannt. Seid lebendig!
Gesagt, sei was du bist. Und unser Ego oder das Ich, das hat ja immer das Gefühl, es müsse was tun. Und wenn es einfach, mach dir eine gute Zeit und schau, was von Moment zu Moment geschehen möchte. Frei vom Tun zu müssen oder zu wollen. Sei einfach mit dem, was ist, von Moment zu Moment. Wenn es laut ist, ist es laut. Wenn es still ist, ist es still. Wenn Entspannung ist, ist Entspannung. Alles geschieht. Doch der Mensch oder das Ich hat das Gefühl, es müsste was getan werden. Doch es geschieht. Schau, was ich durch dich ausdrücken möchte, von Moment zu Moment. Und sei, was du bist.
Ich brauche noch was fragen.
Ich würde gerne noch was fragen, was mich in letzter Zeit total beschäftigt. Und zwar steht in vielen Büchern, dass man mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen und wohin man die Energie ausrichtet, dass man da Dinge in sein Leben ziehen kann oder nicht in sein Leben ziehen kann. Und ich habe damit auch experimentiert und herausgefunden, dass wenn ich meine Energie ausrichte, dass manchmal die spannendsten Sachen passieren, also die ich fast wie Wunder erlebe, also dass Dinge passieren, die ja, ich mir halt sonst nicht hätte vorstellen können. Also ich habe bei mir selber erlebt, es funktioniert, und wenn ich aber Satsang-Lehrer höre, die sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ihr das sagt, aber ihr sagt eher, ja, dadurch, dass es kein Ich gibt, wer soll da Gedanken ausrichten oder ist es ein Vorher und Nachher jetzt, wo ich in einem, in Anführungszeichen, Normalzustand bin, ist es sinnvoll, meine Gedanken und Gefühle auszurichten und nachher geschieht was anderes? Also es verwirrt mich ein bisschen, diese zwei Konzepte. Ein paar von euch dazu was sagen könnten, wäre ich ganz dankbar.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe früher auch mal damit gespielt. Mit Bestellungen beim Universum und so gibt es da so Bücher und sogar Reklamationen und genau. Und dann gibt es noch ein Paket. Da gibt es noch viele andere verrückte Richtungen. Es gibt ja mehrere Richtungen. Dieses mit dem, wo weiß gemacht wird, dass man Schöpfer wäre oder da was machen könnte. Jedenfalls, es war halt damals so, ne, dass ich das irgendwie auch experimentieren musste damit, wie auch immer. Und dann hat das tatsächlich auch eine Zeit lang funktioniert oder schien zu funktionieren. Also ich hatte dann experimentieren dürfen mit einem riesen Landgut, was mir auf den Weg gekommen ist. Also da gab es dann sogar eine Sponsorin in Holland und die hat mir irre Summe Geld gegeben und dann durfte ich da ein Retreat errichten und mit 1,5 Millionen jonglieren und alles. Und diese Erfahrung war Gold wert, weil zum ersten Mal, erstens mal bin ich durch die Erfahrung gefallen auf die Erde, aus meiner spirituellen Heiligkeit und Idealismus einfach auf die Erde gefallen, in meinen Körper rein, weil alles anders war, wie sich das so mein idealistischer Verstand oder das die Konditionierung vorgestellt hatte. Und ich sagte immer, ich hätte genauso gute Getränkehandel machen können, so viel Irdisches zu erledigen. Aber dann ist mir klar geworden, dass das Göttliche scheint, dass eine Zeit lang, also nennen wir das Göttliche das eine Leben, das scheint das eine Zeit lang aufzunehmen und zu spielen damit. Ist okay, also um Menschen irgendwie, ja, das was auch immer, ich weiß nicht, wie es bezeichnet soll, aber es scheint mitzugehen. Und dann kommt aber irgendwann eine Wand, patsch, und dann darfst du aufwachen an der Wand. dann merkst du, dass alles andere auch mitgegangen ist in dir. Also diese Begrenztheit, ne? in dieses Unerwachte. Und da hat bei mir eigentlich, das war vor einigen Jahren, das sind schon viele Jahre her, ja, da hat eigentlich dieser Wunsch zu erwachen wirklich erst angefangen. Ich kann es nicht Wunsch nennen, aber da war ich so fix und fertig. Da war so, weil ich habe erlebt, also als ich, als Person, ich wollte damals noch die Welt retten, so ein Retreat, ne, so spirituell richtig schön mit Übernachtung und So, und das hat halt nicht funktioniert, weil es furchtbar irdisch war und ich frustriert und beinahe Burnout gekriegt habe. Aber es war toll, das so zu erleben. Dann damals habe ich geschrien, also ich will jetzt sterben oder aufwachen. Und eigentlich ist es ja das Gleiche, ne? Sterben und aufwachen. Nur damals, mein Verstand wusste noch nicht, was er da sprach. Er hatte von Aufwachen noch eine ganz andere Vorstellung. Das ist ja immer anders, wie man sich das vorstellt. Aber es wurde gehört und dann kamen auch der eine nach dem anderen, also lauter Menschen auf meinen Weg, die nicht Mensch waren. Also die ich da nicht mehr sich identifizieren konnten mit. Und dann ging das einfach so, wie es ging. Und ja. Genau. Mehr gibt es jetzt nicht.
Also, was da in den Büchern steht, das hat für mich nie funktioniert. Also noch nie. Das Ego hier war nie Herr im Haus. Ja. War von Anfang an klar, es gibt keinen freien Willen. Keine Chance. Und jeder Versuch, doch rauszufinden, wie das die anderen machen, ist in einer riesen Enttäuschung geendet. Und es war ein Segen, immer wieder zurückgeworfen zu werden. Ja, wohin eigentlich, ne? Ins Nichts. Immer wieder von Anfang an, immer wieder neu, immer wieder jeden Moment erleben, bereit sein, nichts wissen. Niemand sein. Keine Bestellungen, keine Reklamationen. Ja. Immer wieder erleben, wie frustrierend das ist. Und es hört auch nicht auf. Aber es wird leichter. Ja, es wird einfach leichter. Es sind immer wieder Aspekte, die gewünschter sind, und es gibt Aspekte im Leben, die man nicht so mag, und das bleibt auch. Aber klar ist, dass es nur eine einzige Antwort gibt auf alles, und zwar ein tiefes Ja. Ja? Noch nicht mal das brauchst. Aber es ist sowas wie, wenn dieses Ja bewusst ist, ist es leichter, dann ist diese Hingabe kraftvoll, dann ist es nicht als Opfer der Umstände, sondern es ist frei. Und trotzdem sind wir nicht frei, weil wir jeden Tag erleben, dass wir bewegt werden, dass das Leben uns lebt. Und eben dieses Ego spielen kann in dem geringen Rahmen, den es eben gerade hat, aber der Rest, das Ego ist nicht Herr im Haus. Aber es bleibt, um hier zu navigieren, um irgendwie Leben zu erleben und das, die Funktion auszufüllen, die einfach da ist, die jeder von uns hat. Relativ alternativlos. Ohne Wahl. Ja. Entweder man liebt es oder ja, keine Ahnung. Alternativlos.
Manchmal funktionieren Spiele und manchmal funktionieren Spiele nicht. Manchmal gewinnst du im Halmer und manchmal gewinnst du im Halmer nicht. Ja, manchmal hast du wahnsinnige Reichtümer beim Monopoly und dann hast du einen blöden Lauf und dann ist alles wieder weg. Und das sind alles die Spiele, die hier gespielt werden. Das sind alles die Erscheinungen, die hier sind. Und du kannst denken, du hast einen Einfluss drauf und dann ist das für dich vielleicht auch so. Oder du entdeckst irgendwann, du hast noch nie einen Einfluss drauf gehabt. Und dann ist das irgendwie völlig klar, dass auch der gute Lauf nicht deine persönliche Entscheidung war und der schlechte auch nicht. Und was das Wunderschöne ist, das, was du bist, ist weder von dem guten noch von dem schlechten Lauf jemals berührt worden.
Und ich möchte noch dazu sagen, dass es vollkommen wurscht ist, ob du hier was erschaffen kannst oder nicht. Genauso wie es scheißegal ist, ob du hier einen freien Willen hast oder nicht. Die Sachen, von denen Advaita-Lehrer reden, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Es ist egal. Es ist egal, wenn du jeden Tag deine Welt schaffen könntest, wie sie ist. Das geht dir auch nach 3 Wochen am Sack. Dann fängt es erst an, überhaupt interessant zu werden spirituell. Bis davor ist alles Kindergarten. Ja. Irgendwelche Parkplätze dann plötzlich zu finden. Ne? Hast du dann zwar deinen Parkplatz, aber hast kein Auto mehr? Ja, das ist alles Kindergarten. Ne? Das kannst du alles spielen oder so. Ne? Aber echte Spiritualität fängt danach an. Ne? Stell dir vor, es ist möglich. Du willst alles kriegen, was du willst. Immer zu. Im Kopf kannst du es ja immer. Ne? Und es langweilt dich. Und dann fängst du an, um die richtigen Sachen zu kümmern. Ne?
Die da wären?
Die da wären? Was ist das, was immer da ist? Egal, was da vorne gespielt wird. Oder ob da vorne überhaupt nichts gespielt wird. Ne? Wenn du da vorne die völlige Freiheit hast, also du kannst rumlaufen, kannst meinen, du bist fremdbestimmt, oder du läufst rum und denkst, ich kann hier irgendwas erschaffen. Ja. Und irgendwann langweilt es alles. Ja. Und dann stellst du andere Fragen. Ja. So. Advaita wäre die Antwort nicht gewesen.
Also ich habe es auch mal ausprobiert, meine Energie auf etwas zu richten, zu fokussieren und zu wünschen. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, es ist wahnsinnig anstrengend. Also es ist dabei zu bleiben. Dann habe ich erst gedacht, okay, vielleicht entspricht es meinem System nicht. Aber was ich dann auch noch bemerkt habe und was viel wichtiger ist, dass ich ganz viel verpasse durch das Ausgerichtetsein. Also das Verpassen von dem, was ist eigentlich jetzt hier? Also mich selber verpassen. Wenn ich sage mich selber, dann meine ich damit, das in der Welt sein. Ja, was geschieht jetzt in diesem Moment gerade hier? Und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dieses Nichtwissen, was das Leben mit mir vorhat, das ist so umfassend und so spannend und so interessant und es ist vor allen Dingen total erleichternd, weil sich abzugeben in diese Welt ist einfach, ja, es wird so begleitet von ganz viel Dankbarkeit und Freude und es ist einfach spannend und viel entspannender. Und ich habe es dann einfach ganz schnell wieder gelassen und gemerkt, das ist nichts für mich.
Ich möchte auch noch was dazu sagen. Mir ging es ähnlich wie Navia. Die Wünsche, einzig der Parkplatz hat sich mal erfüllt. Da habe ich gedacht, wow, cool. Aber werdet ihr auch bewusst, dass immer das Ego ja das möchte, dieses Ich, das möchte, all diese Wünsche erfüllt haben. Jedoch bei der Freiheit, die sich durch dich ausdrückt, da hören auch die Wünsche auf. Da braucht's kein Ich mehr. Diese Person, die was wünscht, die fällt dann weg. Und vielen Leuten macht das Angst, weil sie nicht erfahren. Und viele Leute wollen aussteigen aus ihren Schreckensgeschichten, aus ihrem Leid. Und deshalb wollen sie frei werden. Jedoch wissen sie gar nicht, was das heißt. Du hast keine Wahl mehr. Es geschieht durch deine Form, von Moment zu Moment. Es drückt sich aus, solange der Mensch existiert auf dieser Welt. Und irgendjemand hat vorher gesagt, ich weiß die Worte nicht mehr genau, aber was das Schöne ist am Freiwerden oder am Freisein, Erwachen, Erleuchtung, wie auch immer das genannt wird, es ist das absolute Vertrauen hier. Das Vertrauen, es geschieht von Moment zu Moment durch die Form, die du bist. Und jeder Ausdruck ist einmalig. Deshalb auch diese verschiedenen Ausdrücke. Und wenn es dann halt geschieht, dass das Ego sich diese Wünsche erfüllen möchte, mit der Bestellung beim Universum, dann tu das halt. Aber beobachte oder erkenne auch, dass das kleine Ich oder das Ich das tut. Man könnte auch sagen, hören wir auf zu reden, bleiben wir still und es geschieht. Und je mehr sich die Wünsche erfüllen, die das Ego hat, umso größer wird. Und das hat nichts mit Freiheit zu tun. Unmöglich. Und trotzdem geschieht's. Also mach dir eine gute Zeit und schau, was geschehen möchte durch deine Form. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mit dem Ego habe ich ganz viele Geschichten erlebt im Laufe meines Lebens. Auch in der Spiritualität damals. Und wenn es dann angelegt ist, dass du erkennen kannst, wirst du erkennen. Aus.
Ha, das ist Knackmikrofon. Wenn wir mal schauen, woher dieses Wünschen kommt, dann wird es ein bisschen klarer. Wünsche entstehen dann, wenn die Person sich im Mangel fühlt. Und dann sollte man mal gucken, ob dieser Mangel wirklich stimmt und ob ein Wunsch wirklich eine Verbesserung herbeiführen kann. Stimmt das, dass ich im Mangel bin? Fehlt mir irgendwas? Dieses Wünschen ist immer weit weg vom Sein, vom Hiersein, vom Dasein. Und je mehr wir hier sind, da sind, desto mehr wird bemerkt, diese unendliche Fülle des Seins, die sich unentwegt ausdrückt. Und dann können wir zu diesem Mangel, zu dem erdachten Mangel oder gefühlten Mangel, eine Distanz aufbauen und erkennen, dass das vom Ego so eine Projektion ist, so eine wenn, dann geht es mir gut. Eine Projektion in die Zukunft, die dich immer weitermachen, weiterrennen lässt. Hier und jetzt ist alles okay. Alles wunderbar. Ist alles genauso, wie es sein soll. Und das ist die wunderbarste Entdeckung, die man machen kann. Und das ist die Einladung von Satsang, einfach hier zu sein. Hier, so wie es ist.
Fremdbestimmt gesprochen. Das Wort ist mir gerade noch hängen geblieben. Ich empfinde das nicht als fremdbestimmt, sondern als
selbstbestimmt. Und das ist so ein Paradox, weil ganz klar gesehen und erlebt wird, dass das, was jetzt hier ist und das, was nicht hier ist, das höchste Glück ist. Genau das, wie es jetzt ist. Es ist nicht fremdbestimmt. Wird auch nicht so erlebt. Also zumindest hier nicht. Das, was ist, ist das höchste Glück jetzt. Und damit ist diese Freude in jedem Moment verfügbar.
Manchmal, glaube ich, müssen sich ganz viele Wünsche erfüllen, damit man entdecken kann, dass trotz der vielen, vielen erfüllten Wünsche irgendetwas in dir nicht erfüllt sich anfühlt. Weil ich glaube, die tiefste Sehnsucht ist immer die Sehnsucht nach uns selbst. Die Sehnsucht nach dem, was wir nicht verstehen können. Die Sehnsucht nach dieser absoluten Stille, nach dieser Unendlichkeit. Und das sind schale Begriffe. Aber jeder von uns kennt das. Weil das jeder ist, das nur ist. Ohne jeder. Und darin liegt die Erfüllung, die nicht mehr erfüllt sein muss. Und dafür sind Wünsche, die sich erfüllen, super. Der Schildkramer, von dem du heute gesprochen hast.
Ja, genau. Hast du schon gefragt, warum die so teuer sind?
Für Ego oder würde ich sagen, es hat sich aufgelöst?
Ich kann nur sagen, es interessiert hier keinen mehr.
Nicht zumindest.
Das, was als Ego bezeichnet wird, gibt es gar nicht. Das ist eine Illusion. Auflösen, und das gibt es gar nicht. Das ist eine schöne Idee. Mich interessieren die Schuhe von deinem Nachbarn. Die sehen so toll aus.
Das ist eine schöne Idee.
Wow, zeigt her eure Füße.
Was die mit der Mehrheit, ne? Oh, wow!
Ein neuer Trend. Die will ich auch haben.
Die machen dich aber nicht glücklich.
Nein. Du hast gerade noch gesagt, erfüllende Wünsche sind gut.
Ja, jetzt ist es wieder so.
Kannst du dich mal entscheiden?
Die Entscheidung war gerade, dass es jetzt schon wieder
vorbei ist. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ob es noch Ego gibt oder nicht.
Ich halte auf dein Glas.
Brauchen wir jetzt selber von deinem Ego.
Ich glaube, ich trinke lieber was. Nee, was ich merke ist, wenn eine Frage nicht gezielt an mich gerichtet wird, dann habe ich nicht so den Impuls, das zu sagen. Aber offensichtlich, wenn ein Mikrofon mir hingehört.
Die Frage später.
Sehr gut, danke.
Kannst du dich ein bisschen kurzer, kürzer fassen?
Ich trinke das mal.
Der Mund wird so pappig vom Bühnen.
Wir hangeln uns so durch. Also für mich ist es so, egal um welches Thema es geht oder welche Frage gestellt wird, da sehe ich den Kern des Themas als irgendein Objekt. Ob es jetzt Erleuchtung ist oder Sex oder was auch immer. Und dann hat jeder eine bisschen andere Perspektive drauf. Für den einen bedeutet Sex gar nichts, für den anderen bedeutet es irgendwie viel. Erleuchtung hat einer die Vorstellung, der andere die Vorstellung. Und da gibt es einfach unendlich viele Perspektiven, jetzt auf dieses Mikrofon zu schauen. Ich sehe es, von mir aus sieht es so aus, von da sieht es so aus. Und alles, was hier vorne dann so geantwortet wird, da kann ich mich in diese Perspektive dann auch reinbegeben und das sehe ich dann genauso. Und dem habe ich dann eigentlich nichts hinzuzufügen. Das sind alles Perspektiven, wo ich sage, ja, genau so. Kann ich es auch sehen. Und ich könnte es auch noch auf 100.000 andere Möglichkeiten sehen und ich sehe aber keinen Sinn drin, glaube ich, da noch eine Möglichkeit auch noch irgendwie beizusteuern. Weil eigentlich geht es darum, so zumindest habe ich das Ding zu erkennen, dass es nicht um die Perspektive geht. Erleuchtung ist das oder es gibt ein Ego, es gibt kein Ego. solange ich noch irgendwelche unterschiedlichen Perspektiven auf irgendetwas haben kann, schaue ich noch irgendwo aus dem Verstand oder durch den Verstand, irgendwas dann noch vielleicht ein Verstehen wollen. Und wie es auch schon angesprochen wurde, für mich geht es eigentlich überhaupt nicht mehr darum, irgendwas zu verstehen, sondern einfach nur noch zu sein. Also nichts mehr wissen wollen, nichts mehr verstehen wollen. Einfach hier und jetzt sein.
Wenn ich ganz nur bitte will oder verstehe will, ist dann nicht alles egal?
Nein.
Da könnte ich es wieder unterschiedlich drauf antworten. Also eine Antwort hast du ja schon von da drüben bekommen. Sag mal, ich hatte zum Beispiel so die Vorstellung, dass ich um 10 Uhr gerne hier wäre. Also bin ich um 9 gestartet, weil ich dachte, das reicht. Angenommen, da wäre jetzt irgendeine Baustelle gewesen oder ein Unfall, und es wird 9:45, ich stehe im Stau, es wird 10, dann wäre wahrscheinlich ein bisschen Unentspanntheit aufgekommen. Und es wäre mir, da wäre dann so ein Ich irgendwie erschienen, möglicherweise, wo ich dann gedacht habe, scheiße, schade. So, was weiß ich, was da abgegangen wäre. Und möglicherweise wäre auch gleichzeitig ein anderes Programm gekommen, was ich sehr hilfreich finde, wo ich immer wieder erinnere, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, was passieren soll. Und offensichtlich soll es so sein, dass ich halt heute nicht um 10 Uhr hier bin. Und dieser Gedanke, dieses Hilfsprogramm sozusagen, Rama, nicht dein Leben, sondern das Lebenswille soll halt, das soll geschehen. Und wenn ich mich dann da, wenn ich mich wieder so, das ist alles Geschichte, gell? Deshalb tue ich mich mit Worten halt schwer. Weil man kann es halt nie genau. Aber in dem Moment, wo ich dann mich einfach in den Moment hinein entspanne, ich bin jetzt halt hier auf der Autobahn, Stau, okay. Das sind schöne Bäume am Straßenrand. Der Rettungswagen kommt vorbei, rechtzeitig. Was auch immer, ja, oder Vögel oder was weiß ich was, oder eine Mitfahrerin im nächsten Auto, was weiß ich was, ja. In dem Moment, wo ich halt dann wieder einfach ganz hier jetzt bin und jetzt nicht an irgendwas anderes denke, wie um 10 Uhr sollte ich hier sein, was machen die anderen, verpasse ich was? Ja. Da ist dann wieder egal gewesen. Okay, jetzt bin ich halt hier. Genieße ich das, mache die Erfahrung jetzt hier, auf der Autobahn zu sitzen und nichts zu tun. Aber vieles ist mir eigentlich echt egal. So. Das steht schon. Ich meine, wenn ich überhaupt keine Wünsche mehr habe und keine Ziele, dann stellt sich gar nicht mehr irgendwie die Frage, weil ich einfach mit dem bin, was gerade ist. Ich glaube, das Thema egal kommt so aus meiner Perspektive nur auf, wenn ich irgendeine Vorstellung habe. Komme ich mit dieser Frau zusammen oder was weiß ich was? Aber wenn ich überhaupt keine Vorstellung habe, dann stellt sich die Frage gar nicht. So. Thema Seto.
Gibt es denn in deinem Leben auch keine Fragen mehr? Also ich erlebe das bei mir so, dass immer wenn ich eine Frage stelle, dass da mein Ego-Verstand die Finger in den Spiel hat. Also gibt es keine Fragen mehr, die dir irgendwie mal kommen?
Also manchmal sind da Fragen. manchmal sind da Fragen. Manchmal sind da Fragen.
Aber du machst nichts mit ihnen.
Ich muss mir jetzt erstmal die Frage überlegen, ob ich irgendwann rausfinde, was ich damit mache. Also zum Beispiel die Schuhe, die vorhin Thema waren. Da hätte eine Frage sein können, was die wohl kosten. Dann hätte ich vielleicht damit gemacht, dass ich nachher zu dem hingehe und frage, was kosten die Schuhe. Aber so, wenn es jetzt um Wahrheit, um Frieden geht, tauchen eigentlich keine Fragen mehr auf. So. Weil einfach klar ist, Frieden, Wahrheit ist jenseits aller Worte. Frage, Antwort. Ich verurteile aber auch dann nicht die Fragen. Ich habe dann nicht das Ding, ich darf keine Fragen mehr haben oder so. Ich dachte mal, ich wäre erleuchtet und dann waren da lauter Fragen und ich dachte, scheiße, als erleuchtet habe ich ja keine Fragen mehr. Dachte ich zumindest, also bin ich doch nicht erleuchtet, scheiße, und jetzt kann ich die ganze Zeit keine Fragen mehr stellen, weil dann oute ich mich als nicht erleuchteter. Also es war total horrormäßig. Und wenn jetzt irgendwelche Fragen auftauchen, weißt du, spielt eigentlich gar keine Rolle. Genauso, ob irgendeine Aussage auftaucht, es spielt einfach nicht mehr so eine Rolle, was da an Gedankenaktivität stattfindet. Ich bin einfach so hier und jetzt und wenn bei dir hin und wieder Fragen auftauchen, dann ist es einfach nur noch einfach der Verstand, der noch nicht, bin noch einfach ein bisschen, das kann ja nicht alles sein, da bist du noch was und so. Aber wenn du einfach nur hier bist, spielen die Fragen eigentlich keine Rolle mehr, das war jetzt klar.
Das ist eigentlich der Trick, ne? Du hast andere Seiten gewechselt, jetzt stellen die anderen die Fragen.
Also es war in der Tat so, dass ich 4 Jahre mit Samkhan rumgereist bin und ich 100.000 Fragen hatte. Und die Fragen wurden dann immer weniger. Und irgendwann meinte Samkhan, es wäre jetzt Zeit. Nicht mehr, also alleine irgendwie so. Und dann habe ich so ein paar Jahre für mich gelebt, ohne dass ich große Spiritualität zum Thema mit irgendjemandem mich so. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, was erschienen ist, und dann kamen plötzlich E-Mails mit irgendwelchen Fragen, wo ich dachte, huch, was ist denn jetzt los? Ja, und so von außen betrachtet könnte man sagen, klar, ich kann die Perspektive auch wieder einnehmen und sagen, ja, ich habe die Seiten gewechselt. Die Perspektive kann ich einnehmen, wobei ich merke, sobald ich mich so auf irgendeine Perspektive einnehme, möchte ich auch darauf hinweisen, dass das wirklich nur wieder eine Perspektive ist. Genauso kann man auch wieder 100.000 andere Perspektiven einnehmen. Als ich gestern beim Uwe im Satzang saß, wer weiß, vielleicht wäre mir irgendeine Frage gekommen, wo er sein Hemd gekauft hat. Ich habe keine Ahnung. Dann hätte ich wieder gefragt und er hätte vielleicht geantwortet. Ich glaube, mein Problem ist, dass egal wen ich anschaue, ich sehe einfach nur Frieden.
Und wieso ist es ein Problem?
Eigentlich nicht.
Weil mein Verstand manchmal sagt, ja, du musst jetzt auch was sagen, alle sagen was. Aber ich sehe halt nur Perfektion und Schönheit und
ja. Also in meinem Fall kann ich es verstehen.
Ja, das ist was, wo ich noch ein bisschen rein entspannen darf.
Ist es für euch auch egal, ob ihr gesund seid oder nicht? Also ob ihr euch wohlfühlt in eurem Körper?
Das ist überhaupt nicht egal. Ich genieße jeden Tag, wo ich keine Schmerzen habe, zum Beispiel. Jetzt ist es gerade so, dass ich sehr starke Schmerzen habe. Und trotzdem ist da glücklich sein. Das ist völlig paradox. Weil diese Freude einfach unabhängig ist von den Umständen. Und trotzdem genieße ich jeden Tag, wo ich keine Schmerzen habe. Und bin jedes Mal froh und dankbar, wenn das Medikament wirkt. Ja? Oder wenn da gerade eine Methode wirkt, die mir Linderung verschafft. Und natürlich wird hier alles getan, dass es dem Körper so gut geht, wie es eben möglich ist. Und auf dieser relativen Ebene dürfen wir unser Leben so schön machen und so gut gestalten, in Anführungszeichen, wie es irgendwie geht. Wir dürfen es uns so gut gehen lassen, wie es nur irgendwie geht. Das passiert aber natürlicherweise, da wird nicht drüber nachgedacht. Das ist kein Konzept. Das ist natürlich, das ist... Wir hatten es gestern im Gespräch, das natürliche Verantwortungsgefühl für das, was uns hier gegeben ist oder das, was hier erscheint. Und dazu gehört sicherlich auch die Gesundheit und der Körper. Und dann ist das angenommen, was jetzt hier ist. Das Symptom, der Zustand, die Stimmung. Nichts ausgeschlossen. Und trotzdem genieße ich jeden Moment, wo es schmerzfrei ist. Natürlich, ist doch menschlich, wir sind doch Menschen. Ja.
Also das Wort egal, das impliziert auch immer so etwas wie Interessenlosigkeit und Apathie und nichts mehr wissen wollen. Das ist für mich fast so ein, also könnte so ein trotziges Wort sein, das ist mir alles egal. Aber in Wirklichkeit ist damit gemeint, also ich würde es auch erstmal ersetzen durch das Wort gleichwertig. Aber ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, es muss gar nicht mehr bewertet werden. Bewertungen geschehen nach wie vor. Das ist auch okay. So ist unser Verstand gemacht, dass er, also es wäre sehr anstrengend zu sagen, ich höre jetzt ab sofort auf, alles zu bewerten, weil das gelingt selten. Weil diese Muster sind oft so schnell und sie greifen so schnell. Aber es ist dann einfach schön zu sagen, okay, es geschieht, aber es hat es hat keine Macht, ja, es wird gesehen. Und wenn keine Bewertungen mehr stattfinden auf einer tieferen Ebene, dann ist da eine ganz große Zugewandtheit da zu dem, was geschieht. Und es ist jeden Moment neu. Und wenn ich krank bin, dann wende ich mich dem zu, aber ich stelle mir nicht die Frage, ob es mir egal ist oder nicht, sondern dann ist ganz viel Aufmerksamkeit da in den Schmerz. Oder es geht auch nicht darum, diesen Schmerz auszuhalten und ständig zu hinterfragen, was sagt mir dieser Schmerz oder wohin will mich das Leben führen, sondern ich bin damit und auf eine ganz sachte und liebevolle Art und Weise. Und wenn Schmerz da ist, dann nehme ich eine Tablette. Und es ist meistens so, wenn der Schmerz dann verschwindet und das System sich wieder entspannen kann, dann kann es passieren, dass manchmal Einsichten kommen, die ich im Schmerz hätte gar nicht sehen können. Und ja, sich dem zuwenden, was ist einfach. Ja. Und wenn Bewertungen geschehen, auch die zu sehen. Ja. Weil das Sehen umschließt alles. Den Schmerz oder die Freude, ja. Und auch die Bewertungen. Und auch zu sehen, okay, eben habe ich gerade bewertet, ich habe das gut oder das schlecht gefunden. Aber auf der tieferen Ebene ist eine absolute Neutralität da, die nichts ausschließt.
Ich erlebe Schmerzen und dann schaue ich, was der Körper braucht und gebe ihm das. Bei einer Erkältung, ich hatte letzte Woche eine Erkältung, da habe ich geschaut, was braucht er jetzt. Der braucht jetzt etwas mehr Ruhe, mehr Nasentücher zum Beispiel. Und dann habe ich dem einfach das gegeben, war auch Schmerz da, jedoch kein Leid. Und das kannst du selbst beobachten. Wenn du Schmerzen hast, ist da Leid da damit verbunden oder ist einfach Schmerz? Schmerz ist okay. Aber das Leiden, das ist wieder gekoppelt mit dem Ego und da kannst du hinschauen oder erkennen, wenn es dann erkannt werden darf. Ja, so erlebe ich Schmerz auch. Schau dann einfach, was der Körper braucht und Moment zu Moment und gib ihm das, soweit es möglich ist.
Die geht ja mit Schicksalsschlägen um.
Bei Schicksalsschlägen, da kann auch geweint werden. Und da wird dann auch geweint, je nach, was hat da gerade ansteht. Es wird einfach gesehen, von Moment zu Moment, und darauf reagiert. Wenn was Trauriges geschieht, ich habe letztes Jahr meine Hündin verloren, mit der war ich 9 Jahre sehr intensiv zusammen, da wurde auch geweint. Jedoch, es wurde dann auch erkannt, früher war dann da Schmerz und Leid gekoppelt, und da war dann einfach nur noch Weinen. Und das lief dann durch, bis dann ausgeweint hatte. Und da war auch Verarbeitung. Bei mir war die Verarbeitung dann mit Fotos oder was weiß ich, jetzt in Beziehung mit dem Hund. Und dann war dann das irgendwann vorbei. Ja.
Also, wenn du vollständig dabei bist, bei dem, was ist, Trauer, Schmerz, dann ist es ein ganz tiefes Eintauchen in einen, ich würde fast sagen, schmerzlosen Schmerz. Das ist, da gibt es dann nichts anderes mehr, als diesen Schmerz wahrzunehmen und mit ihm zu sein. Ich habe meine Mutter im Sterben begleitet. Und für mich war das ein vollständiges Abschiednehmen. Weil ich bin nicht abgehauen oder ich bin nicht ausgewichen, sondern ich habe alles vollständig wahrnehmen können. Und da war Weinen, da war aber auch Lachen und da war Freude. Und an ihrem Totenbett zu sitzen, war eine unheimliche Schönheit, eine ganz tiefe Erfahrung. Das, was alles danach kam, die Beerdigung und die Zeremonie und das alles zu arrangieren, das war für die anderen. Das war nicht mehr für mich, sondern ich möchte nicht sagen, ich war durch damit, das stimmt nicht, das ist nicht wahr, aber auf einer gewissen Ebene war dieses vollständige Abschiednehmen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Natürlich kommen ab und zu Erinnerungen und ein Bedauern oder eine Form von Schade, ja? Aber das hat nicht so eine Kraft und so eine Macht, sondern das wird immer begleitet von Dankbarkeit. Also sich ganz auf das einzulassen, das, was ein Schicksalsschlag ist, ist auch ganz viel Schönheit. Also so paradox es klingt, aber ja.
Mikro.
Frage wieder an dich gleich. Und zwar darf ich dich fragen zu deiner Mutter, die du begleitet hast. Hast du da im Vorfeld einen Prozess durchgemacht der Dekonditionierung? Also als Grundlage für die Begleitung, die du dann leisten konntest?
Kann ich gar nicht sagen. Ich bin einfach da gewesen, so wie es in meinem Leben wohl auch stattfindet, weil es für mich die größere Freude ist, da zu sein und nicht zu wissen, als mich an irgendetwas zu hängen, so wie es vielleicht früher geschehen ist, dass ich mich an Dinge gehängt habe, weil sie mir vermeintliche Sicherheit gegeben haben. Und in dem Bemerken, dass es gar keine Sicherheiten gibt, sondern dass diese Sicherheiten oder Konzepte, auch Konzepte sind ja Sicherheiten, nur in meinem Verstand existieren und sie mich vom wirklichen Leben abhalten. Und für mich war es gar keine Frage, da zu sein. Ich habe mich einfach anziehen lassen, ohne zu fragen. Und die Anziehung, bei meiner Mutter zu sein oder sie zu begleiten, die war einfach so stark, weil keine Ablenkung greifen konnte in mir.
Gab es in der Beziehung zu deiner Mutter Schmerz im Laufe deines Lebens?
Ja. Es gab eine Zeit der Anklage. Es gab eine Zeit des Wissenwollens. Zum Beispiel habe ich ihr die Frage gestellt, wo warst du in den und den Situationen? Und scheinbar gehörte das zu diesem Prozess, Mutter-Tochter-Prozess mit dazu. Ich musste durch meinen eigenen Schmerz gehen und dadurch konnte ich aber auch die Verantwortung wieder zurücknehmen, die ich auf sie projiziert hatte. Und indem ich die ganze Verantwortung, diese Last, mit dem ich sie belastet hatte, konnte ich wieder zurücknehmen. Und es war ein Prozess, den bin ich durchgegangen, ja. Es gab auch heftige Momente. Und die gehörten aber wohl zu meinem eigenen Selbstfindungsprozess mit dazu. Aber im Hintergrund war immer die Liebe. Also auch das geschah aus Liebe.
Konntest du da unterscheiden zwischen Liebe als Seinszustand und Liebe als mentales Konzept?
Also diese mentalen Konzepte über Liebe, die waren nicht greifbar. Die mussten zerstört werden. Weil auch das etwas ist, an das man sich hängen kann und was vermeintlich Sicherheit gibt. Aber du kannst es auch nicht machen. Und weil ich es auch nicht machen konnte, musste ich durch diesen Prozess gehen. Durch die dunkle Nacht oder wie auch immer man das nennen mag. Ja. Aber du kannst auch Geschehnisse von anderen niemals auf dich übertragen. Ja, du kannst nicht sagen, okay, ich muss es genauso machen, sondern das Wertvollste, was du geben kannst, ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit in das, was geschehen möchte, in das, was ist.
Ich mag gerne noch was sagen zu den Erfahrungen von Schicksalsschlägen oder schwierigen Erfahrungen. Ja? Meine Beobachtung in diesem Leben ist, dass während der Erfahrung selbst gar kein Denken oder gar kein Urteil darüber da ist. Also hier war es so, dass von Anfang an, über viele, viele Jahre, fast bis ich 19 war, starke Misshandlungen und Missbrauch stattgefunden hat. Und in dieser Zeit, war überwiegend klar, dass es nicht anders sein kann. Da war der größte Teil hier im Einklang damit. wie es war. Trotzdem sind ja Narben entstanden. Auf vielen Ebenen. Und tiefe Wunden. Aber was ich ausdrücken möchte, ist, das Problem habe ich erst hinterher, als ich dann angefangen habe, drüber nachzudenken. Also als dann sowas stattfand wie Verarbeitung, erstmal eine lange Phase der Entspannung und des In-Sicherheit-Fühlens. Und dann kam aber, das System ist ja auf Ausgleich bemüht, auf Balance, auf Heilung, auf. Und das, was eigentlich gut war, was mich durch alles durchgetragen hat, dieses totale Einverstandensein, dieses klare Sehen, es kann nicht anders sein, das muss jetzt passieren. Und immer das Wissen, diese Vorahnungen zu haben, zu wissen, da kommt wieder was auf dich zu und du hast keine Chance zu entkommen. Es gibt keinen freien Willen. Ja? Es gibt es nicht. Es passiert einfach. Aber während der Erfahrung selbst ist totales Einverstandensein. Und das kennt man ja auch aus Schocksituationen. Da handelt, es handelt einfach. Ne? Es wird einfach das Richtige getan. Ja? Zum Beispiel. Ne? Da ist so eine Intelligenz am Werk, die weiß einfach, was zu tun ist, um was es gerade geht. Das Problem, in Anführungszeichen, entsteht, wenn dann darüber nachgedacht wird. Und das war für mich die wesentlich schwierigere Zeit danach, also ich sag mal so ab 27, dann, als dann diese ganz starke Aufarbeitung stattfand und die immer noch nicht abgeschlossen ist, weil manche Wunden bleiben einfach. Das ist so, ja. Aber dann, sich dann auch damit auseinanderzusetzen, es als Ungerechtigkeit zu empfinden, zu grollen, zu hadern, zu hassen, das alles zu fühlen, nochmal zu durchleben, aber von einer ganz anderen Warte aus, das war wesentlich schwieriger als die Erfahrung selbst. Und das ist für mich erstaunlich. Also das ist für mich ein wesentlicher Faktor, dass das, was passiert, wir sind im Einklang damit. Grundsätzlich sind wir im Einklang. Das ist unser höchstes Glück. Aber wenn wir darüber nachdenken und es bewerten, und wir müssen das ja auch teilweise bewerten, ne? Also als Mensch will ich damit nicht einverstanden sein, dass Kinder missbraucht werden. Ich will es nicht, ja? Will damit gar nicht im Frieden sein. Das ist ganz klar meine Position. Und trotzdem geschieht es. Und trotzdem ist das, dass es erlebt, irgendwie einverstanden damit, irgendwie im Einklang damit. Und das, was wir sind, ist vollkommen unberührt, vollkommen heil. Das hat keinen Kratzer abbekommen. Ja. Und das sind so verschiedene Aspekte da drin. Zu wissen, die Dinge passieren und über... Ja, Präkognition, also diese Vorahnungen zu wissen, das Schiff geht jetzt genau in die Richtung, keine Chance. Das geschieht, das kommt auf dich zu. Und dann zu gucken, mit welcher inneren Haltung, was ist die Möglichkeit jetzt gerade? Wie kannst du es erleben? Mit welchem Inneren? Mit welcher inneren Haltung? Wenn es möglich ist, ne? Wenn es angeregt ist. Manchmal überrollt es einen und dann man mittendrin und macht es halt so gut man kann. Ja.
Und oftmals ist es ja nicht so schlimm, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Ja. Und auch da können wir vertrauen, dass uns die Existenz nicht mehr zumutet, als dass wir wirklich be- und verarbeiten kann.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man wirklich selber schaut, wie es einem den Moment dann geht. Und alles, was hier irgendjemand erzählt, das wieder zu vergessen. Nicht irgendwie denken, okay, der hat es jetzt so erlebt, so möchte ich das jetzt auch erfahren,
sondern wirklich selber schauen, wie geht es mir in dem Moment damit. Und irgendwie ist immer eine Kraft hier, woher die auch kommt, ich habe keine Ahnung, ja, damit wir einfach damit da sein können. Und zu entdecken, dass das damit Dasein viel einfacher ist als der Kampf dagegen, ist so eine Gnade. Aber wirklich immer wieder alles vergessen, was man gelesen hat, was man gehört hat. Nicht wie irgendwas sein soll, wie sich irgendwas anspüren soll, sondern schauen, wie ist es in dem Moment. Und das Wort Schicksalsschlag ist so, boah, mir ging das so richtig rein, ja. Boah. Auch mal dieses Wort wegzulassen, so dieses Schicksalsschlag, das hört sich so brutal an, so negativ. Ne? Und das ist so, also heftig von seiner Energie her. Und das dann einfach nur zu spüren, ohne diese Idee vom Schicksalsschlag, ja, weil das Leben ist permanente Veränderung, permanente. Wir können nichts festhalten, nichts. Ja, und nichts bleibt, wie es war, nichts. Und manchmal drehen sich die Dinge wirklich von einem Moment zum anderen dermaßen radikal, wo man sagen würde, das hätten wir uns nie im Leben vorgestellt. Und dann zu spüren, hey, wie spürt sich das an? Manchmal kann ein sogenannter Schicksalsschlag auch eine totale Befreiung sein. Ein Rauszusprengen aus einem alten Leben, was einfach gar nicht mehr aktuell ist. Ja, das braucht es manchmal, um zu schauen, wie spürt es sich an. Einfach nur der Moment. Nicht, wie hat es sich gestern angespürt oder wie wird es sich morgen anspüren und hoffentlich habe ich das in 5 Jahren überwunden, sondern wie spürt es sich jetzt an und damit können wir immer umgehen, immer. In dem Moment ist immer die Kraft hier, dass wir damit umgehen können, weil wir damit nicht mehr umgehen müssen.
Ja. In dem Moment schon.
Du spürst einfach nur, was da ist. Genau.
Wichtig ist eben, das kenne ich von mir, dass dann oft auch das Kopfkino anfängt.
Ja.
Und dass man versuchen muss, dieses Kopfkino abzuschalten.
Nein.
Okay.
Ja, das gibt wieder den nächsten Stress, ja.
Ja, ja, genau.
Ja, ja. Aber weißt du, da ist sich ja was gewahr schon darüber, dass es Kopfkino ist. Cool. Und das ist das, was dem zuschaut, diesem Kopfkino. Und zu wissen, das ist gerade nur Kopfkino. Das ist wie, weißt du, wenn es löchrig wird. Ja, das ist wie, wenn der Glauben an dieses Kopfkino einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Wie der Schweizer Käse, das kriegt alles Löcher.
Ich sage es einfach trotzdem. Ich finde es klasse, dass ihr das macht hier zusammen. Das ist sehr erfrischend und
Ich finde es einfach toll, dass ihr das in der großen Gruppe macht.
Ja, wir bedanken uns auch bei euch und wir müssen jetzt aufhören. Denn ihr habt die deutschen Zeichen gegeben. Aber es geht ja heute weiter hier in der Jetzt-TV-Lounge. Ich weiß nicht, wer um 12 Uhr da ist.
Navia.
Um 14 Uhr ist der Rama dran. Um 15.45 Uhr bin ich. Und anschließend kommst du, ne?
17.30
Uhr, ja. So, es geht weiter mit Satsang und wir freuen uns, wenn ihr wieder da seid.